Hallo, hier ist David Koppensteiner von Radio Enterbach mit einer Sendung mit dem Titel Pornografie, ein kleiner Streifzug durch die Welt der Sexualität. Ich habe mir vorgenommen, heute über Pornografie zu sprechen, unter dem Aspekt einer möglichen Verbindung pornografischer Produkte zu modernen Ausformungen unserer Sexualität. Wenn es gilt, heute über Pornografie zu sprechen, muss man wahrscheinlich Bezug nehmen auf eine diskursive Macht, auf ein medial aufbereitetes Begehren und ein Wissen, das innerhalb eines industriellen Komplexes immer wieder, man mag sich wundern, Lust erzeugt. Die Produktion solcher Lust geht aber, so viel kann man sich denken, mit einer nicht zu unterschätzenden gleichzeitigen Reproduktion der Gewalt einher. Man träumt nachts vom strammen Ficken im Namen der Nation und einer Polizeigewalt, deren dringliches Anliegen es zu sein scheint, mit Hilfe eines stimulierten Begehrens nach Unterdrückung von Lust, eben dieser Lust ein Ende zu bereiten. Zerstückelungsphantasmen, die im technologischen Zeitalter keine Seltenheit darstellen. Partialobjekte, die blinde Faszination auf sich ziehen. So schlägt Produktion von Lust um in eine reaktionäre Dimension, in der Menschen dazu neigen, ihren Sexualneid auf andere Menschen zu übertragen und ein aufkeimendes Begehren nach Lust und nach Wissen im Vorhinein zu bestrafen. Das Wissen, innig verbunden zu sein scheint mit Lust, war bereits von Sigmund Freud angedeutet worden, indem er anklingen ließ, dass jegliche Neugier, jegliches Bestreben, Wissen zu erwerben, einen nicht zu verachtenden sexuellen Hintergrund habe. Bei Jean-Paul Sartre wird dieses Vordringen des Menschen im Netz kommunikativen Begreifens des Wissens diskutiert als eine Art penetrierender Inbesitznahme. Plötzlich weiß man nicht, ob hier Obsessionen entweder Ausdruck einer Leidenschaft oder Ausdruck bloßer Besitzwut sind. Michel Foucault, bei dem der Wille zum Wissen einmal als zentraler Gewichtungspunkt der Analyse erscheint, sieht diesen als treibende Kraft in der Geschichte der Sexualität am Werk. Die Frage, ob Pornografie eher zur Befreiung oder doch wieder zu einer neuen Form der Repression der Sexualität führt, soll hier indes nicht unmittelbar beantwortet werden. Überhaupt sollte vielleicht diese Frage, je nach individuellem Produkt der mit Pornografie im weitesten Sinne zusammenhängenden Industrie, auch von Fall zu Fall getrennt beantwortet werden. Wenn man sich zurzeit Produkte der pornografischen Industrie ansieht, wird man vielleicht schnell belehrt. Diese scheinen nämlich nachgerade dazu prädestiniert, nicht nur dem männlichen Aggressionsgelüst gegen Frauen Ausdruck zu verleihen, oft handelt es sich dabei um Ausläufer einer strukturellen Gewalt, von denen nicht nur Frauen, sondern auch Männer betroffen sind. Damit wäre dann erreicht, wovon wir uns eigentlich distanzieren wollten, der Zwang wieder eingeführt in die sexuellen Beziehungen. Es gibt hier eine dialektische Umkehrung, nämlich von der Ästhetik, der Wahrnehmung des Körpers zur Anästhesie, zur Betäubung der Sinne und der Schändung des Geschlechts. Mit der Ausbreitung des medizinischen Raumes der Klinik und der Überwachung des gesellschaftlichen Feldes durch eine medizinische Polizei, die im Namen einer Hygiene und einer Normalität, die den Ballast der Repression wieder nach oben kehrt und deren einziges Anliegen es oft zu sein scheint, jegliche Abweichung vom normierten Verkehr der Geschlechter zu sanktionieren, dafür Sorge zu tragen hat, dass alles in rechten Bahnen verläuft, kehrt schließlich die Erfahrung des Todes in den sexuellen Beziehungen wieder. Außerhalb dieses medizinischen Diskurses über die Sexualität und den Tod existieren vielleicht noch weitere Verdikte, weitere Tabus, die den öffentlichen Diskurs über sexuelle Interaktionen nach erlaubten und unerlaubten sexuellen Beziehungen zu beschneiden versuchen. Dabei spielen moralische Codes, die durch führende soziale Kräfte instauriert werden, oft in die Hände einer Repressionsmacht, die mit der Unlust zugleich eine Unbildung, eine massenhafte Verblödung in Gang setzen, so dass man vielleicht davon ausgehen muss, das, was uns jene nicht sagen, die herrschen, das Nichtgesagte, gehört schief zu jenem Teil des Unbewussten, dem wir ausgeliefert werden, das uns davon abhalten soll, jene Herrschaftsmechanismen zu transzendieren. Zugleich aber tauchen massenhaft pornografische Bilder auf, Bilder sexueller Erniedrigungen, von Vergewaltigungen, die, dessen kann man gewiss sein, die Funktion einer Spiegelung des Leidens einiger annehmen und im Gesellschaftsfeld zu einem noch größeren Anpassungsdruck führen. Die Bilder von Enthauptungen im Jugoslawienkrieg zum Beispiel spiegeln einen Schrecken wider, der uns die Realität als eine unabwendbar blutige spiegeln soll, dem wir uns zu fügen hätten. Auch dies gehört zu einem politischen Terrorismus, der nicht nur durch Medien transportiert, sondern innerhalb einer militärisch-industriellen, strategischen Praxis produziert wird, durch welche menschliche Körper in soziale Beziehungen eingefügt werden sollen. In diesem Licht muss man vielleicht auch die pornografische Industrie betrachten. Die Produktion von Lust, dieser mörderischen Lust, dem Geschlecht nach allen Seiten hin nach dem Leben zu trachten, führt letztlich zurück zur industriellen Vernichtung des Lebens. Oder die industrielle Produktion von Lust gebiert die sadistischen Herrenmenschen wieder, die man je bereits in faschistischen Staaten in den Rang setzte, willkürlich über Leben oder Tod zu entscheiden. Ein grausames Geschlecht, dem es nach Sühne eines Begehrens verlangt, dessen Lust immer bloß als Wille zu Bestrafungen erscheint, verstellt uns letztlich den Weg hin zum Quell aller Lust. Abgezogen wird von jenem Begehren jegliche beschreibende Dimension, nur um es als pure Sensation wieder erscheinen zu lassen, als der Gegensatz des Wissens, als etwas, das ewig dazu verdammt scheint, die Rolle einer Schuld zu spielen, dem wir brav mit schlechtem Gewissen antworten sollen. Die bürgerliche Privatisation des Körpers mit dem gleichzeitigen Aufschwung, den der Sensualismus nimmt, erweist sich hier als wirkliche Beraubung, als Ausbeutung der sensualen Aktivitäten des Körpers. Der Leib zurückgeworfen auf ein korrumpierbares Begehren, das sich an Marktgesetzen zu orientieren hätte. Vielleicht hat die arbeitsteilige Gesellschaft keinen gröberen Widersinn erzeugt, als jene monokausal ausgerichteten, rezeptiven Fähigkeiten der Menschen, die jeglichem Intellekt Hohn sprechen. Man geht seinen Arsch nicht nur sprichwörtlich verkaufen, und bald ist es, als müsse man sich vorauseilenden Gehorsams seinen Geist abtreiben, nur damit man mit all den einnehmbaren Haltungen und Gesten nahtlos in den gesellschaftlichen Apparat sich einzufügen als fähig erweise. Etwas, das an der Pornografie über das je schon tradierte Gewaltverhältnis hinausweise, macht im Vorhinein sich verdächtig zu einer wahrhaften, nicht nur intellektuellen Befreiung zu führen und wird geflissentlich aus den produzierten Bildern und Filmen ausgeklammert. Der Mann soll dem Herrenmenschentum angehören und alles dafür tun, um seine Rolle als rücksichtsloser Penetrator auszufüllen und alles, was die Frau sein könnte außerhalb ihrer Rolle als Opfer eines sexuellen Angriffs, scheint verdünnt auf leise aufblitzende Bilder zwischendurch. In ihrem Gesicht spiegelt sich von Zeit zu Zeit bloß noch die Erinnerung an wirkliche Lust. Dazwischen herrscht das pure Schauspiel eines künstlichen Stöhnens oder synchronisierter Aufschreie, die diese wirkliche Lust, von dem uns manchmal nur eine ferne Ahnung bleibt, überlagern. Jegliche Erfahrung, die noch authentisch wäre, zurecht gestutzt auf Shots, die die Entfremdung des Menschen vom eigenen Körper bloß sukzessive repetieren. Der Fotoapparat fungiert hier wirklich als jene Waffe, die die vorzeitige Knechtung des Körpers bewirken soll. Und der Moment, in dem sich die Frau vorm Mann zum Oralverkehr niederkniet, ein neuerlicher Beweis der Demut, die er von ihr einfordert. Zeichen des über die Szene gestülpten Zwanges. Der Mann schlüpft dabei in die Rolle eines heretischen Priesters, der zur Ketzerei zwingt und das Geschlecht zielsicher befleckt. Die Frau erscheint bloß noch als eine unendlich betrügbare Betende, die sich ein Leben nach der Penetration erhofft. Aber der Betrug setzt sich im realen Leben fort. Dann geben Videos, die im Zuge von Reality-TV Geschichten aus dem wirklichen Leben erzählen wollen, beredte Auskunft darüber, was die Macher von ihren Hauptdarstellerinnen halten. We cheated on her with 50 bucks. Und diese Videos geben jenen, die auch immer mal so coole Männer sein wollten, um eine Frau oder ein Mädchen auf offener Straße dazu anzuhalten, mit diesem oder jenem Mann Sex für Geld zu haben, klare Anweisungen, wie man sowas macht. Zuerst die Frau der Prostitution aussetzen, nur um sie letztlich dem sozialen Verachtungstod einer elektronischen Videoplattform zuzuführen. Möchte man nicht ausspucken vor einer narzisstischen Männerwelt, die den Frauenkörpern ein Ideal aufdrückt, das deren Geschlecht doch bloß durch den Schmutz zu ziehen fähig ist? Der Moment, wo die Mädchen vor dem Penetrationsakt auf die Waage steigen müssen wie Ringer, die vor dem Wettkampf ein Gewichtslimit erfüllen müssen, macht dem besagten Kampf der Geschlechter alle Ehre. Beim Penetrationsakt soll es zugehen wie beim Ringkampf. Mit über 50 Kilo ist ein Mädchen erst gar nicht dabei. Aber vielleicht steht hier nicht so sehr zur Debatte, inwieweit sich die Sexualität mit jenem zweifelsohne faschistischen Herrenmenschentum anfreunden konnte, dem wir in vielen sadomasochistischen Fantasien heute wieder begegnen. Wir müssen vielleicht etwas erstaunter fragen, warum sich der Faschismus selbst überhaupt sexualisieren, ja erotisieren konnte. Warum sich eine Ideologie, die allem Anschein nach ja ziemlich puritanische Werte, wenn man von jenen des Soldatentums, der Familie und der Mutterschaft ausgeht, vertritt, derart mit Sexualität aufladen konnte, sodass auch heute noch in einigen pornografischen Büchern die Insignien der SS zum Inbegriff sexuellen Abenteurertums werden können. Die pornografische Nazi-Orgie von Max Mosley scheint hier wohl kein bloßer Einzelfall gewesen zu sein. Zum einen treffen wir hier auf die faschistische Ästhetisierung des weißen männlichen Körpers, nicht nur in vielen Fotografien aus der Zeit des Nazi-Regimes, sondern auch in einigen künstlerischen Werken, wie zum Beispiel in den Skulpturen des umstrittenen Hitler-Günstlings Arno Breker. Zum anderen werden noch heutzutage viele Fantasien der Sex-Avantgarde symbolisch durch Kultzeichen ausgedrückt, die eigentlich aus dem Dunstkreis des Nazismus stammen. Stiefel, Leder, Ketten gehören zusammen mit Fleischerhaken, Seilen und Schaukeln vielleicht zu den Grundausstattungen jeden Bordells. Die Frage stellt sich noch einmal, warum? Wieso kann Nazi-Deutschland eine Gesellschaft, in der doch alles Sexuelle augenscheinlich einer unheimlichen Unterdrückung zugeführt wurde, sich sexualisieren und erotisch werden? Einen Knotenpunkt bildet vielleicht die Neigung vieler faschistischer Führer zu sexuellen Metaphern in ihren Reden, ein Indiz für die Sexualisierung des faschistischen Diskurses. Das autoritäre Führertum selbst wird hier tatsächlich oft verglichen mit einer Art sexueller Herrschaft über die in der Sprache als feminin konnotierten Massen. Die Ansprache, die Rede selbst, gilt den autoritären Rednern hier zudem als Penetrationsakt, als Vergewaltigung einer Menschenmasse, die zur Ekstase geführt werden soll. Der Führer erregt die Menge, bis sie ihrerseits jubilierend ejakuliert. Klaus Teweleit hat in seinem zweibändigen Werk mit dem Titel Männerfantasien weit ausholend diese Sexualisierung des faschistischen Diskurses analysiert. Er schreibt dort, spricht der soldatische Mann in negativer Weise mit Verachtung, Hass, Ekel und Angst von der Masse oder Menschenmasse, so entstammen seine Affekte nicht unmittelbar dem Bezug auf die Menschenmasse selbst. Sie entspringen in Bezug auf die Masse aus dem eigenen Leib. Da die eigene Körpermasse, das eigene Körperinnere zuweilen als fremd, schmutzig, wenn nicht gar bedrohlich empfunden wird, werden solche Ängste gerne nach außen, vornehmlich in andere, als fremd wahrgenommene Menschenmassen projiziert. In den häufigen Überschwemmungsfantasien, der Flutmetaphorik, mit welchen das vermeintlich Fremde gekennzeichnet wird, kommt nicht nur eine mehr oder weniger heimliche männliche Angst vorm Weiblichen zum Ausdruck, diese Fantasien weisen unmittelbar auf spezifische Impotenzängste und eine Art infantiler Kastrationsangst hin. Das faschistische Ritual des Aufmarsches ist jener Moment, in dem sich solche Ängste dann befrieden lassen. In den geordneten Reihen des Kollektivs scheint die fiktive Gefahr einer Überschwemmung durch das sogenannte Fremde dann irgendeingedämmt, das vermeintlich drohende Chaos beseitigt. Und dies ist vielleicht unmittelbarer Ausdruck der Macht, den das Kollektiv über die gerne als Gefahr wahrgenommenen marginalen Gruppen wie Juden, Zigeuner oder Homosexuelle zu erlangen suchte. Wir können es wohl kaum als Zufall abtun, dass in vielen Reden faschistischer Führer Juden mit einer imaginierten Lustseuche in Verbindung gebracht wurden. Wenn dem so ist, wenn die Lust, die man am eigenen Körper erfahren kann, wiederum nach außen projiziert wird, muss man tatsächlich annehmen, dass es vor allem die problematischen, schmutzigen Elemente des eigenen Geschlechts sind, die hier auf sozial unterlegene Gruppen projiziert werden. Lynn Siegel schreibt, es ist das dynamische Zusammenspiel zwischen Macht und Wunsch, Anziehung und Abstoßung, Akzeptanz und Widerwille, das jene bereits als minderwertig betrachteten Gruppen erotisiert und sie dadurch in der Fantasie mit bedrohlicher Macht ausstattet. Lust wird als Gefahr nicht nur wahrgenommen, sondern auch erlebt. Gefahr für die eigenen Körpergrenzen, da sie sich aufzulösen drohen, Gefahr auch für das eigene Denken, da sich das Selbst im Akt der Lust schlicht vergessen könnte. Aber wir haben es hier durchaus mit einer ambivalenten Hassliebe zu tun, mit der der Antisemit seine Opfer überzieht. Was man an Lust an sich selbst sich nicht eingestehen darf, erscheint gebrochen wieder in der Erotisierung des Fremden, in einer verqueren Liebe zum Fremden, der faschistische Mann nur mit Gewalt zu antworten fähig scheint. Ein zweiter Knotenpunkt, den ich hier anführen will, ist die Dramatisierung sadomasochistischer Fantasien. Dieser Dramatisierung begegnen wir nicht nur im Faschismus. Faschismus ist Theater, wie Jean Genet treffend bemerkte. Aber auch in der sadomasochistischen Sexualität herrscht diese Neigung zum Schauspiel, zur Inszenierung oder noch genauer zum Rollenspiel vor. Wir begegnen auch hier allen klassischen Inventarien des Schauspiels. Sadomasochisten sind Verkleidungskünstler. Ihre Choreografie erreicht ausgefeilteste Grade. Und letztlich sind sie nicht mehr und nicht weniger als Darsteller in einem Drama, das, weil es verboten ist und mit einem Tabu behaftet, nur umso mehr Erregung auf sich zu ziehen vermag. Sadomasochistische Tendenzen zu haben, bedeutet jedoch nicht nur, dass man Gefallen daran findet, entweder anderen Menschen Schmerzen zuzufügen oder durch die Hand eines anderen Menschen Schmerzen zu ertragen. Es bedeutet für den Einzelnen in gewissem Sinne auch eine Wiederbelebung frühester Kindheitserfahrungen. Der Mann, der im Bordell die Hure für eine Auspeitschung, die er am eigenen Leib erfährt, bezahlt, taucht ein in ein Theater, in welchem es ihm möglich ist, Erfahrungen seiner Kindergarten- oder Schulzeit wieder erstehen zu lassen, die ihm eine scheinbar unerschöpfliche Quelle sexueller Energien sind. Doch die Inszenierung der sadomasochistischen Sexualität ist hier nicht so sehr Neuinszenierung als bloße Wiederholung der alten Unterwerfungsschemata. Das Ritual von Herrschaft und Devotion, das hier zelebriert wird, ist in der heutigen Gesellschaft zwar zur Geschmacksfrage geworden. Erst die Sublimation der einst relativ verhärteten, autoritären Strukturen in der Gesellschaft ermöglicht es heute den Menschen, sadomasochistische Tendenzen in eine Wahlmöglichkeit mit relativer Entscheidungsfreiheit zu verwandeln. Gab es einst bloß den blinden, gewalttätigen Penetrationsakt, handelt es sich hier heute eher um eine vom persönlichen Bewusstsein beeinflusste Form eines Schauspiels. Die Form der Befriedigung jedoch bleibt gewalttätig. Ich möchte hier kurz Susan Sontag zitieren, die in ihrer Essaysammlung im Zeichen des Saturn im Zusammenhang der Faszinationskraft solcher sexueller Fantasien schreibt: Sadomasochismus ist immer schon das Äußerste im sexuellen Erlebnisbereich gewesen. Wenn Sex zum bloßen Sex wird, das heißt abgelöst von der Person, von tieferen Beziehungen, von Liebe, man sollte eigentlich nicht überrascht sein, dass er in den letzten Jahren mit Nazi-Symbolen in Verbindung gebracht wurde. Nie zuvor ist die Beziehung zwischen Herrn und Sklaven so bewusst ästhetisiert worden. Desart musste sein Theater der Bestrafung und der Wollust noch aus dem Nichts schaffen, Bühnenbild, Kostüme und blasphemische Riten improvisieren. Jetzt gibt es ein Patentrezept, das jedermann zur Verfügung steht. Die Farbe ist schwarz, das Material ist Leder, der Anreiz ist Schönheit, die Rechtfertigung ist Ehrlichkeit, das Ziel ist Ekstase, die Fantasie ist der Tod. Die Erfahrungen, die sadomasochistische Fantasien bieten, treten harsch heraus aus dem alltäglichen Einerlei von Rezeptionen, die man sich heutzutage zuführen kann. Und gerade dieses Außergewöhnliche an der Erfahrung macht vielleicht die Faszinationskraft aus, mit denen sich solche Fantasien aufladen können, sodass sie große Teile der Bevölkerung in ihren Bann zu ziehen vermögen. Aber was an den sexuellen Teams der Juliette bereits die Sexualität zu einer Art Mannschaftssport werden ließ, ist heute zum Hochleistungssport geworden, bei dem es vor allem darum zu gehen scheint, bis zu welchem Grad es eine Frau erträgt, dass man ihr den Penis in die Kehle oder sonst wohin steckt. How many dicks can you blow in the possibly shortest time? Was einst nicht nur literarisch bei Desart als Provokation galt, sickert heute mehr und mehr in unseren medialen Alltag und bildet dort eine scheinbare Normalität der Realität, die den individuellen Schrecken des Einzelnen vor einer Vergewaltigung zum bloßen Amüsement der vielen macht. Der haarsträubende Sexismus und oft auch Rassismus, der sich zuweilen in pornografischen Produktionen spiegelt, lässt Argumente aus der feministischen Anti-Pornografie-Bewegung heute ziemlich verführerisch werden. Zu Recht wird hier auf die degradierende Funktion der Bilderwelt der Mainstream-Pornografie für Frauen hingewiesen. Allem Anschein nach dient diese wirklich bloß zur Positionierung der Frau als passives Objekt männlicher Lust. Seit den 70ern gibt es jedoch innerhalb feministischer Theorie und feministischen Denkens ein zunehmendes Anwachsen eines eher pessimistischen sexuellen Konservatismus, der sich nicht zuletzt in der Allianz der Theoretikerinnen Dworkin und McKinnon mit moralischen Bewegungen der politischen Rechten in den Vereinigten Staaten und in Kanada ausdrückt. Während hier Pornografie oft als bloße Repräsentation sexueller Unterdrückung ins Visier genommen wird, scheint es angebracht festzustellen, dass Pornografie Frauen zuweilen buchstäblich verletzt und so zur Ungleichheit zwischen männlichen und weiblichen Rechten unmittelbar beiträgt. So wurde Pornografie zusammen mit männlicher Dominanz und dem damit verbundenen sexuellen Missbrauch an Frauen als Verletzung der Zivilrechte von Frauen angegriffen. Zuweilen scheint es jedoch, dass auch in jenen feministischen Kreisen, die die Rechte der Frauen zu verteidigen suchen, das Bewusstsein für eine Neudefinition des weiblichen Status nicht sehr ausgeprägt ist. Vor allem in feministischen Schriften finden sich oft dieselben patriarchalen Scheinwahrheiten bestätigt, die sich um die Polarisierung männlicher und weiblicher Sexualität gruppieren. Männlich steht hier häufig für räuberisch, genital, ausbeutend und dominierend, weiblich für sanft, diffus, hegend und egalitär. Es scheint evident, dass man der vorherrschend männlichen Kultur mit solchen Stereotypen und Klischees im Kampf gegen sexuelle Ausbeutung von Frauen kaum beikommen wird. Noch weniger vielleicht mit der Forderung nach einem Verbot von Pornografie. Wie Richard Goldstein treffend formuliert: Sogar wenn es keine Pornografie geben würde, wäre dort Pornografie. Wir würden noch immer verlassen sein mit dem Inhalt unserer Fantasien und unsere Fantasien würden immer noch verstrickt sein mit jenen Bildern der Unterordnung und des sexuellen Schauspiels, durch welche Anti-Pornografie-Aktivisten heute Pornografie definieren. Zu verdammen ist also nicht die Pornografie an sich, sondern der unterdrückerische Gestus des weißen Prototyps von Mann, der sie begleitet. Feministinnen der Anti-Pornografie-Bewegung waren in den 90ern in Kanada erfolgreich damit, ein Gesetz zu adaptieren, in dem die klare Verbindung zwischen der Obszönität pornografischer Inhalte, definiert als übertriebene Ausbeutung des Geschlechts, und der Verletzung der Rechte von Frauen hergestellt wurde. Ob dieser Erlass wirklich zu einer Verbesserung der Lage der dortigen Frauen geführt hat, wird jedoch vielerorts bezweifelt. Seit diesem Erlass blüht nämlich im Lande die männlich dominierte Mainstream-Pornografie. Repräsentationen alternativer Formen sexuellen Handelns wie Schwule oder Lesbische fallen jedoch immer mehr der intensivierten Zensur in dessen Gefolge zum Opfer. Es scheint in diesem Zusammenhang vielleicht angebracht zu bemerken, dass Pornografie an sich nur ein Diskurs aus einer Vielzahl sexueller, insbesondere phallozentrischer oder offen frauenfeindlicher Diskurse zu sein scheint, die die Bilder unserer Sexualität und die Begriffe unserer Gender-Definitionen formen. Dass Pornografie heute viel zu oft als Sündenbock fungiert für die reale Unterdrückung der Frauen in unserer Gesellschaft, nimmt der feministischen Bewegung nur allzu viel von ihrer Schlagkraft. Und wenn Pornografie schon der Sündenbock ist, scheint die Abschaffung der Pornografie ja das Allheilmittel zu sein, dem jedoch zu misstrauen ist. Dworkin schreibt in ihrem Buch mit dem schlichten Titel Pornografie: Wir wissen alle, dass wir frei sein werden, wenn es keine Pornografie mehr gibt. Solange sie aber existiert, müssen wir begreifen, dass wir selbst die darin dargestellten Frauen sind, von derselben Macht benützt, derselben Beurteilung ausgeliefert, wertlose Huren, die um mehr winseln. Dass sich Feministinnen heute mehr um Zensur pornografischer Inhalte kümmern, als um die notwendige Gleichberechtigung sexuell unterdrückter Frauen, macht ihren Moralismus, mit dem sie pornografische Bilder und Filme verdammen, nur noch suspekter. Zudem scheint mir, betreten wir ja ein diversifiziertes Feld, wenn wir von Pornografie sprechen. Und es ist nicht von vornherein ausgemacht, was als pornografisch gilt und was nicht. Es gibt darüber hinaus unzählige variierende Definitionen darüber, was als pornografisch einzustufen ist. Für den Alltagsgebrauch könnte man Pornografie vielleicht definieren als die Menge von Darstellungen mit bestimmten Inhalten und mit einer bestimmten Darstellungsform, welche dazu dienen, den Akteur oder den Betrachter sexuell zu erregen. Dass eine solche Definition zugleich zu eng und zu weit gefasst ist, lässt sich vielleicht daran ablesen, dass es bei mancher Art von Pornografie eigentlich weniger um die sexuelle Erregung als um den ästhetischen Genuss des Betrachters geht, Nicht immer muss, nicht immer kann Pornografie erregend wirken, noch ist es immer als solches intendiert. Vielleicht täten wir gut daran, den Begriff auszuweiten auf die Menge von Darstellungsformen der Nacktheit des menschlichen Körpers, ohne jedoch dem reaktionären Moralismus vergangener Zeiten anheimzufallen, der in jeglichem pornografischen Inhalt zugleich etwas Verdammenswertes sah, über das man sich verächtlich zu äußern hatte. Der Begriff Pornos stammt aus dem Griechischen und bedeutet eigentlich so viel wie die Unzucht, die Nacktheit des Menschen betreffend. Dass man sich leicht von jener Abfälligkeit, mit der im Begriff Unzucht von Lust die Rede ist, verführen lassen kann, stellt eine der großen Gefahren dar, wenn man sich theoretisch über Pornografie äußert. Teil des Erfolges der Antipornografiebewegung in den letzten 20 Jahren war unter anderem auch die Fähigkeit zur Mobilisierung wissenschaftlicher Forschung in Unterstützung ihrer Argumente. Via der Diskurse behavioristischer Psychologie wird hier von männlichen Rezipienten gesprochen wie von Hunden, die ein Weibchen hinterherspringen. Solche Diskurse erlauben zum Beispiel McKinnon, diverse Texte und Bilder in konkrete Akte und Handlungen zu fusionieren, ohne lange Rechenschaft über die Referenz zu Kontext, Bedeutung oder Interpretation geben zu müssen. Pornography works as a behavioral conditioner, reinforcer and stimulus, like saying kill to a trained guard dog and also like the training process itself. Übersetzt heißt das etwa so viel wie: Pornografie wirkt als eine Verhaltenskonditionierung, ein Verstärker und Anreiz, als würde man Töte sagen zu einem Wachhund und auch wie der Trainingsprozess selbst. Der Reduktionismus einer solchen Auffassung ist evident. In ihrem Buch Only Words erklärt McKinnon, Männer würden auf Pornografie mit peniler Erektion reagieren, ob sie wollen oder nicht. Sie schreibt, in der menschlichen Gesellschaft ist die physische Antwort auf Pornografie beinahe eine universell konditionierte männliche Reaktion, ob sie nun mit dem übereinstimmen, was die Materialien sagen, es mögen oder nicht. Es gibt eine viel weitere Variation in den bewussten Haltungen von Männern gegenüber Pornografie als in ihren sexuellen Antworten darauf. Das, wäre es wahr, sagt uns aber natürlich nichts darüber, welche Handlungen Männer Frauen gegenüber ergreifen würden, wenn überhaupt. Um mit Lynn Siegel zu sprechen, eine Beule in der Hose ist nicht an und für sich bedrohlich, außer sie enthält eine Pistole. Der Reduktionismus einer McKinnon jedoch bringt es fertig, das menschliche Bewusstsein und seine Intentionalität so zu betrachten, als hätte es keine großen Konsequenzen für die menschliche Aktion. Ihr modellhafter Mann als Hund sabbert nicht nur im Angesicht weiblichen Fleisches, sondern braucht, mysteriös für einen konditionierten Reflex, immer noch intensivere Reize. Wiederum McKinnon. Explizite sexuelle Handlungen schläfern Männer nach einer Weile ein. Es benötigt sich steigende explizite Vergewaltigungen, Gewalt, um sie aufzuwecken, erotisch gesprochen. Mehr und mehr Gewalt wird nötig, um den progressiv desensitivierten Konsumenten erregt zu halten in die Illusion, dass Sex und er selbst waghalsig und gefährlich ist. Wenn man nach Hinweisen oder Gesten hin auf irgendwelche realen Evidenzen in diesem Zusammenhang in den Schriften McKinnons zu suchen beginnt, wird man enttäuscht werden. Zumindest bedient sie den Leser mit komfortablen Identifikationen und seichten Schlussfolgerungen, die Annehmlichkeiten gewöhnlicher Argumentation also wieder einmal verpackt in der scheinbar radikalen Hülle rückhaltloser Verallgemeinerungen. Dazu passt vielleicht sehr gut McKinnons Meinung, Fantasie als solche könne als einfacher Ausdruck von Ideologie gesehen werden. Unterwerfungsfantasien wären somit direkter Ausdruck von Überzeugungen sozialer Überlegenheit. Was dabei strikt ausgespart bleibt, ist nicht nur die Komplexität, sondern auch die relative Autonomie der psychischen Existenz des Menschen. Zudem ist es, wie angedeutet, wohl kaum von vornherein gegeben, in welcher Weise psychische Kräfte nicht nur in Fantasien, sondern eben auch zuweilen in ideologische Versatzstücke, die solche Fantasien bedienen, investiert werden. Es gibt hier also immer Fluktuationen der individuellen Besetzung solcher, des individuellen Haftenbleibens an solchen Fantasien, die man vielleicht beachten sollte, wenn man sich Gedanken über pornografische Inhalte macht. Um mit Laplanche und Pontalis zu sprechen: Fantasie ist nicht das Objekt des Verlangens, sondern sein Rahmen oder seine Umgebung. In der Fantasie kann dem Subjekt keine fixe Stelle zugewiesen werden. Als Resultat kann das Subjekt, obwohl immer präsent in der Fantasie, auch anwesend sein in einer entsubjektivierten Form, das heißt in der Syntax der infragestehenden Sequenz. Auch hier ist vielleicht zu beachten, dass das fetischistische Bedürfnis von Männern nach visuellen Beweisen ihrer phallischen Potenz mitsamt ihrer Sehnsucht nach visueller Augenscheinlichkeit des weiblichen Verlangens wahrscheinlich in Verbindung steht zu ihren Impotenz- oder Kastrationsängsten. Durch Pornografie kann es der Mann vermeiden, Kontakt zu wirklichen Frauen zu haben. Seine Ängste werden dadurch gemildert und zudem kann er seinen Illusionen phallischer Fähigkeiten frönen. Gründe für den männlichen sowie weiblichen Gebrauch von Pornografie lassen sich damit mehrere nennen. Zum einen wäre hier eine Art bisexueller Komplex auf beiden Seiten zu nennen, die Fähigkeit zur Identifikation mit dem anderen Geschlecht sowie auch der Genuss an der Passivität, die Erotisierung der Penetration sowie des Schmerzes. Von hierher ist auch die Gefahr zu sehen, seine Haltungen gegenüber der Pornografie auf fixen Mutmaßungen und starren Identifikationen aufzubauen. Hingewiesen sei hier noch einmal auf einen Kommentar Richard Goldsteins. Leser der New York Times waren schockiert oder vielleicht beschwichtigt, letztes Jahr zu erfahren, dass Männer und Frauen, homo- und heterosexuell, sehr oft über erzwungene sexuelle Begegnungen fantasieren. Der Studie folgend zählt Nötigung mit Gruppensex und Anonymität zum Grundrepertoire sexueller Träumerei. Unter den untersuchten lesbischen Frauen war Vergewaltigung die häufigste sexuelle Fantasie. Träume romantischer Zwischenspiele rangierten weit hinter Fantasien von Vergewaltigungen und von Promiskuität. Wo Erregtheit und Gefahr, Macht und Ohnmacht, Verehrung und Ekel, sogar Leben und Tod sich reibungslos vereinen und wieder trennen, ohne sichtbare Schäden oder Störungen, außer vielleicht mit jenen Rissen und Brüchen an unserem eigenen internen psychischen Zensurapparat, der durch die Unvereinbarkeiten ein wenig ins Schleudern gerät. Nicht aufgrund Unvereinbarkeiten mit dem realen Leben, sondern aufgrund Unvereinbarkeiten mit internalisierten moralischen Werten. Hier, wo die Bizarrerien unserer Fantasie Fragen aufwerfen, versucht die Psychoanalyse Antworten zu finden. Fantasie ist keineswegs reduzierbar auf ein Wunschdenken oder bloßer Tagträumerei über eine konkret erträumte Erfahrung. Und es gibt auch keineswegs eine geradlinige Verbindung zwischen den Dynamiken des Verlangens in der Fantasie und den im materiellen Leben gesuchten Befriedigungen. Fantasie ist also ihr eigenes Objekt, in dem Sinn, als dass sie multiple Identifikationen zulässt, über verschiedene Personen und Positionen hinweg oder über verschiedenste Erfüllungen des logisch Unmöglichen der Wünsche hinweg. Das normale Sexleben existiert nicht. Immer ist es die Fantasie, die unsere Sexualität a priori zu einer Abweichung von der Norm in ihren vielfältigen Möglichkeiten macht.